Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
Ich bin Selina Thaler.
Und heute sprechen wir über ein Thema, das in den sozialen Medien gerade total gehypt wird. Nämlich wie man den Menstruationszyklus für sich nutzen kann. Meist wird das als Cycle Syncing bezeichnet. Selina, vielleicht mal zum Einstieg. Was ist denn das eigentlich?
Erstens mal ein Zungenbrecher. Aber im Moment ist es so eines der Trendthemen in der sogenannten Frauengesundheit. Und die Idee ist, dass es Frauen besser geht oder menstruierenden Personen, wenn sie mit ihrem Menstruationszyklus im Einklang leben. Also sie sollen dann am fittesten, gesündesten und zufrieden sein, wenn sie zum Beispiel eben Workouts, Ernährung und Lifestyle an diese Phasen der Periode anpassen. Und es soll auch Menstruationsbeschwerden lindern, die Energie steigern und sogar die Fruchtbarkeit fördern. So sind zumindest die Versprechen. Und es ist ja auch so, dass sich der Anteil von gewissen Hormonen mit dem Zyklus verändert und das eben Auswirkungen auf die Stimmung oder das Energielevel haben kann. Auch der Stoffwechsel oder der Schlaf, der Appetit können sich dadurch verändern. Aber das ist jetzt gar nicht so ein neues Thema. Also diese Zyklussynchronisierung wurde schon vor 10 Jahren von einer Ernährungsberaterin, die dazu ein Buch geschrieben hat, Alyssa Witty. Das Buch hieß Woman Code und da wurde das propagiert und jetzt seit ein paar Jahren oder eigentlich seit ein paar Monaten ist das eben auf Instagram und TikTok vor allem von so Fitness- und Ernährungsinfluencerinnen populär gemacht worden.
Es klingt jetzt mal so ein bisschen so, als würde mal wieder mit dem weiblichen Körper Geld gemacht werden.
Ja, das würde zumindest ich jetzt auch so behaupten, wo ich das Thema mir genauer angeschaut habe. Es gibt nämlich unheimlich viele Unternehmen, die da mitmischen wollen. Allen voran sind das so Trainingsartikelhersteller wie Nike und Alo. Das kennt man vor allem von so Yoga-Sachen. Und laut einem Artikel, der im September 2023 im Time Magazine erschienen ist, haben sich diese Google-Suchen zu Cycle Syncing verdreifacht, seit Nike in seiner App so ein Trainingsprogramm eingebaut hat. Und es gibt eben auch so Fitness-Tracking-Apps, die da solche Programme machen, wie zum Beispiel Whoop oder Alo Synced. Auch von Periodentracking-Apps wird das empfohlen.
Und was kann diese Synchronisierung jetzt wirklich?
Echt schwer zu sagen. Also in der Theorie klingt das ja gar nicht so schlecht, dass man da in Einklang lebt und die Workouts daran aufbaut. Aber die Effekte sind sehr umstritten. Es gibt eben Frauen und Unternehmen, die dazu Trainingspläne verkaufen, die auf Basis von Anekdoten sagen, dass das hilft, aber laut ExpertInnen gibt es da keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass es wirkt. Es gibt so vorläufige, noch sehr begrenzte Forschungsergebnisse, die aber oft überinterpretiert werden und wenn, haben diese Studien das bestätigt, was viele Frauen eh schon spüren, nämlich dass eben Energie oder Stimmung je nach Zyklusphase schwanken.
Und gibt es noch mehr Kritik an diesem Cycle Syncing?
Ja, also es gibt Kritikerinnen, die sagen, dass der Blick auf diesen weiblichen Zyklus zu eingeschränkt ist, weil eben da eine optimale Frau sozusagen herangezogen wird. Und Frauen reagieren einfach sehr unterschiedlich auf ihre Regel. Also die Zyklen variieren stark von Frau zu Frau oder eben menstruierende Person. Sie variieren oft auch von Monat zu Monat, also es ist nicht immer gleich. Und diese gewisse Schwankungsbreite wird in diesen Programmen einfach nicht berücksichtigt. Auf Basis von einer App wissen wir noch lange nicht, woran wir unseren Körper orientieren sollen. Also wir können da schön unsere quasi Monatsblutung eintragen und dann errechnet es das nach einer Wahrscheinlichkeit. Aber am Ende müssten wir uns auch ständig irgendwie hormonell untersuchen lassen, um zu schauen, wonach wir da eigentlich synchronisieren. Und das macht eigentlich niemand.
Klingt furchtbar aufwendig, ja?
Ja, total. Und was ich auch noch interessant fand, war, dass im Time Magazine eben eine Psychiaterin befragt wurde, die so die Auswirkungen der Menstruationshormone im Gehirn untersucht. Und die meint eben, dass sich diese Cycle-Syncing-Programme auch auf einer Annahme stützen, die eigentlich ein bisschen misogyn oder einseitig ist, weil die gehen eben davon aus, dass die Hormone am meisten unsere Stimmung und unsere Energie zu einer gewissen Zeit beeinflussen. Und es gibt eigentlich viel mehr Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie sich eine Frau fühlt. Also Stress oder eben Schlaf können die Stimmung unheimlich beeinflussen. Dazu hatten wir eh schon oft Folgen. Aber diese Veränderungen können oft sogar stärker sein als Hormone. Und insofern wird halt diese frauenfeindliche Theorie auch ein bisschen untermauert, nämlich dass Frauen halt nur von ihren Hormonen gesteuert sind. Also man denke da nur an irgendwelche nervigen Männer, die dann sagen, ach, die ist jetzt so, weil sie ihre Tage hat. Und natürlich sind Hormone wichtig für den menschlichen Körper, Aber so ist es dann natürlich auch zu kurz gegriffen.
Mhm. Bevor wir jetzt in die Materie einsteigen und uns ansehen, was davon nun wirklich sinnvoll sein könnte und was eher nicht, wäre es wahrscheinlich gut, uns nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, wie der weibliche Zyklus funktioniert und aufgebaut ist, oder?
Ja, ich glaube, da irgendwie vergisst man das selber ganz oft. Also vorweg, ich bin keine Gynäkologin und diese Darstellung ist jetzt super vereinfacht. Also es gibt auch viel mehr Hormone, die da eine Rolle spielen, als die, die ich jetzt aufzähle, aber es sind halt so die wichtigsten oder die bekanntesten. Also der Zyklus beginnt mit der Menstruation, also mit der Monatsblutung und endet, wenn die nächste Menstruation beginnt. Das kann zwischen, je nach Frau, 24 und 38 Tagen dauern und man unterscheidet ganz simpel in zwei Teile, nämlich den Gebärmutterzyklus und den Eierstockzyklus. Also die Phase von der Blutung bis zum Eisprung wird Follikelphase genannt. Das haben vielleicht manche schon gehört. Da baut man sozusagen dann ein neues zu befruchtendes Ei auf. Die Zeit vom Eisprung bis zur Phase der nächsten Menstruation heißt dann Lutealphase. Und der Eisprung trennt da also die beiden Phasen. Bei der Menstruation sind die Hormone am niedrigsten. Bis zum Eisprung steigt vor allem das Östrogen stark an. Das kennen, glaube ich, viele als so das klassische weibliche Sexualhormon. Und das fällt dann auch mit dem Eisprung stark wieder ab. Und nach dem Eisprung steigt dann das Progesteron stärker an bis zur nächsten Blutung. Also so die zwei klassischen Hormone.
Womit wir mal wieder beim Hormon-Podcast wären,
ja,
oder?
Voll. Und apropos Hormone, wer jetzt hormonell verhütet, hat da ganz andere Veränderungen als eine Frau, die nicht hormonell verhütet. Weil das Prinzip von diesen Verhütungsmitteln basiert ja darauf, dass künstliche Hormone in der Pille, der Spirale, dem Pflaster, da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten, den Eisprung stoppen. Und das heißt, die setzen die natürlichen körpereigenen Hormone außer Kraft. Und da kann man dann diese Synchronisation, so wie sie in diesen Apps und Programmen propagiert wird, gar nicht richtig anwenden. Und es geht auch keines dieser Programme, soweit ich weiß, auf Menschen ein, die schwanger sind oder in den Wechseljahren oder auch einen nicht so typischen Hormonhaushalt haben oder eine sogenannte endokrinologische Störung. Also alles mit Endokrinologie hat immer mit Hormonen zu tun. Genau.
Du hast jetzt eingangs schon den Sport angesprochen, da werde ich immer ganz hellhörig. Was hat denn nun unser Zyklus mit unserer Leistung zu tun im Sport?
Also es dürfte schon einen Effekt geben und mir ist bei der Frage auch gleich die US-Skirennläuferin Michaela Schifrin eingefallen. Vielleicht erinnerst du dich, die hat im vergangenen Jahr bei einem ORF-Interview von ihrem Monthly Cycle gesprochen und dass sie deshalb noch müder ist, als sie es eh schon ist durch die vielen Rennen.
Ja, vielleicht hören wir kurz mal rein. Es war wirklich eine sehr skurrile Situation, glaube ich.
I'm kind of at an unfortunate time.
Das ist sehr viel los jetzt. Sehr anstrengend.
My monthly cycle. So I'm like...
Ich konnte nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache jedes Monat.
Der Simultan-Dolmetscher hat das dann übersetzt mit: Ich komme nicht mal zum Rad fahren, was ich jeden Monat mache. Also auch so viel dazu, wie viel über die Menstruation bekannt ist und wie lange das auch ein Tabuthema war im Sport, gerade im Spitzensport und auch immer noch ist. Aber es gibt eben immer mehr junge Athletinnen, die da dieses Tabu auch aufbrechen. Und sie hat ja dann auch sehr offen darüber gesprochen. Aber zurück zu deiner Frage. Es ist schwer zu sagen. Also man weiß noch viel zu wenig, wie konkret sich diese hormonellen Veränderungen wirklich auf die sportliche Leistung auswirken. Die Forschung ist noch sehr jung und deshalb erwarten sich tatsächlich auch viele etwas von diesem Cycle Syncing, weil Frauen in sportwissenschaftlichen Studien oft ausgelassen wurden. Das ändert sich jetzt so ein bisschen. Eben, was waren die Gründe dafür früher? Man hat gesagt, die Menstruation, die ist zu unsicher, die verändert quasi die Ergebnisse. Das kann man quasi nicht mit Männern vergleichen. Auch die Studienqualität war nicht sehr gut oder die Stichproben sehr klein. Das ist leider immer noch ein Thema. Und aktuell sind die Ergebnisse auch oft sehr widersprüchlich. Also man kann jetzt die Resultate, die bei diesen ersten Studien da gemacht wurden, noch nicht wirklich verallgemeinern. Und oft wurden nämlich auch Leistungssportlerinnen untersucht. Und die sind halt dann doch nicht die typische Frau, die solche Syncing-Programme nutzt.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Ja, bei all den Bedenken, was wurde denn schon rausgefunden?
Ja, also wie gesagt, das sind alles nur erste Ergebnisse und noch nicht sehr valide Daten. Viele Untersuchungen widersprechen sich auch. Das war gar nicht so leicht in der Recherche. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel Blödsinn oder es haben sich hoffentlich nicht große Fehler eingeschlichen. Aber trotzdem ist alles noch mit Vorsicht zu genießen. Ich habe das jetzt auch wieder so in diese unterschiedlichen Phasen des Zyklus eingeteilt, weil es einfach übersichtlicher ist. Bei der Menstruation habe ich so zwei kleine Befragungen, sogenannte Vorstudien von Profifußballerinnen und Profi-Rugby-Spielerinnen gefunden. Also da wurde so eine Mannschaft untersucht. Und bei beiden ist herausgekommen, dass sich rund 90% der befragten Athletinnen während ihrer Blutung am energielosesten fühlten. Also das, was auch Michaela Schifrin erzählt hat. Und sie haben gesagt, dass das eine Zeit ist, in der sie sich eben körperlich und geistig weniger leistungsfähig fühlen. Bei den Fußballerinnen, auf die gehe ich jetzt ein, auf die Studie, war es so, dass die Hälfte der befragten Spielerinnen eben während der Menstruation schlechter geschlafen haben vor einem Spiel als sonst. Also sie konnten sich nicht so gut regenerieren. Ungefähr gleich viele meinten, dass ihre Wettkampfleistung auch während der Menstruation am stärksten beeinträchtigt war, gefolgt von dieser prämenstruellen Phase, also das kurz, diese Phase kurz vor der nächsten Blutung. Und nicht nur die Kraft und Energie oder die Wachheit waren eingeschränkt, sondern manche Spielerinnen gaben auch an, dass sie wegen der Regel die Spiele verpasst haben. Viele nehmen auch Medikamente, um überhaupt den Wettkampf durchzustehen. Ich glaube, das ist auch so ein Tabuthema. Das kennen ja viele schon aus ihrem Arbeitsleben, dass sie sich irgendwie mit Medikamenten vollpumpen. Und auch psychisch ging es ihnen nicht so gut in diesen Phasen. Also Selbstvertrauen, Konzentration, Motivation und auch die Kritikfähigkeit ist gesunken laut dieser Befragung. Und ich denke, was sich bei diesen Leistungssportlerinnen zeigt, kennen sicher viele Frauen und menstruierende Personen aus ihrem Alltag. Insofern ist so der Rat, den ich jetzt da rausgelesen habe, aus diesen Studien auch, dass man es während der Periode beim Sport langsamer angehen sollte, wenn man überhaupt trainieren kann und nicht vor Schmerzen im Bett liegt. Also da werden zum Beispiel so Low-Intensity-Übungen oder Yoga empfohlen und dass man eben besonders auf die Regeneration achten sollte. Weil es auch anscheinend so ist, dass in der Phase das Verletzungsrisiko höher ist und da ist aber noch kein kausaler Zusammenhang herausgefunden. Es dürfte nur einen Zusammenhang geben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man ein High-Intensity-Training auslassen sollte, wenn man sich danach fühlt und das auch gut aushält, aber das ist halt einfach sehr individuell. Und was man auch herausgefunden hat, ist, dass so ein bisschen Bewegung auf jeden Fall gegen Regelschmerzen hilft.
Ja, auf jeden Fall. Was weiß man denn zur darauffolgenden Follikelphase?
Ja, hier dürfte so hochintensives Training am wirkungsvollsten sein, weil sich Frauen eben im Schnitt in der Phase am leistungsfähigsten fühlen und sehr viel Energie haben. Und was ich ganz interessant fand, jetzt sind ja Olympische Spiele im Sommer, heuer 2024, und das französische Sportministerium hat ein Forschungsprogramm dazu, wo die Trainingspläne der Athletinnen an ihren Zyklus quasi angepasst werden und geschaut wird, wie sich das auswirkt. Und die Forscherin, die das macht, Juliana Antero, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, oder Antero, sagt, dass die Sportlerinnen eben in der Follikelphase so High-Intensive-Trainings absolvieren, weil sie durch den Energieschub besser bei so hochintensiven Belastungen sind. Sie können schneller laufen und haben auch mehr Kraft. Also die Leistung steigt total in dieser Phase. Und deshalb dürfte es auch so sein, dass anscheinend auch der Muskelaufbau und anaerobes Training, also das Training in der höchsten Belastungsgrenze, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin da nicht so ein Pro wie du, Franziska, dass das einfach in dieser Follikelphase einfacher und effektiver ist. Zum Eisprung habe ich jetzt nicht besonders viel gefunden. Die Ergebnisse haben vor allem dieser vorhergehenden Follikelphase geglichen, auch weil der Eisprung ja nicht wirklich lange dauert. Also das ist etwa ein Tag, so 24 Stunden. Und den müsstest du dann auch schon, wie besprochen, eigentlich mit einem Hormontest, einem sogenannten Ovulationstest überprüfen.
Und bei der Lutealphase, was hast du da rausgefunden?
Da hat mich die Recherche tatsächlich ein wenig ratlos zurückgelassen, weil die Ergebnisse da sehr widersprüchlich waren. Teilweise hat es geheißen, dass man da auch gut Krafttraining machen kann und irgendwie belastbar ist. Andererseits wurde auch immer wieder geraten, dass man eben in der Phase vom Eisprung bis zur Blutung wieder auf eine geringere Belastung geht und auch eher Flexibilitätsübungen machen sollte, weil das Gewebe in dieser Phase weicher ist, deshalb auch dehnbarer und gleichzeitig auch das Verletzungsrisiko höher sein kann. Das liegt daran, weil sich der Körper eben nach dem Eisprung auf eine potenzielle Schwangerschaft vorbereitet. Eigentlich klingt der letztere Rat für mich jetzt ein bisschen logischer, einfach weil sich auch in der Phase sehr viele schon so ein bisschen moody fühlen oder Stimmungsschwankungen haben und vielleicht auch ein bisschen schlapper sind vor der Regel. Franziska, du machst ja auch sehr viel Sport. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit diesen Phasen?
Also ich merke auf jeden Fall, dass die Phasen ein größeres Thema werden? Es ist tatsächlich so ein Smalltalk-Thema beim Laufen oder im Fitnessstudio geworden, in welcher Phase man gerade ist und was das für einen selbst bedeutet. Weil wie du eh schon gesagt hast, es ist recht individuell. Also, dass man eben während der Menstruation nicht 100% geben kann, war gerade letztens irgendwie ein Thema. Und ich kenne auch Frauen, die wegen sehr, sehr harten Trainings über längere Zeit dann tatsächlich auch gar nicht mehr menstruiert haben. Also das ist ja auch ein Thema, auch für den Profisport,
voll,
das eigentlich auch noch nicht so lange offen besprochen wird. Diese Amenorrhoe heißt das, glaube ich, ist halt auch ein Problem, weil es mit Östrogenmangel oft einhergeht und das wiederum schlecht für die Knochengesundheit ist. Also da gibt es, glaube ich, noch sehr viel aufzuholen.
Aber das ist auch ein wichtiger Punkt eben, dass die Menstruation auch aussetzen kann.
Ja, absolut. Und ja, wir reden halt öfters drüber. Es gibt schon in meinem Bekanntenkreis viele Frauen, die nach Trainingsplan trainieren und in den allermeisten Fällen wird da natürlich überhaupt nicht Rücksicht drauf genommen, in welcher Phase man gerade ist. Ich glaube, es wird sich schon auszahlen, sich das ein bisschen genauer anzuschauen. Ja.
Ich habe auch gelesen, dass manche, die während der Menstruation sehr übertreiben, also das ist natürlich auch voll körperabhängig, dann teilweise auch in Ohnmacht fallen oder so, weil die ja auch Blut verlieren und das alles irgendwie in einem anderen Fluss ist. Ja.
Ja, aber wie sollen wir mit all dem jetzt umgehen?
Ja, ich glaube, nicht zu strikt, sondern eher das als Lernerfahrung sehen, einfach weil diese Vielfalt der Menstruationszyklen nicht mit diesen vorgeschlagenen Zyklustrainingsprogrammen einhergeht. Also das ist einfach viel zu allgemein oft. Und in dem Time-Magazin-Artikel, den ich sehr gut fand, empfehlen die zwei befragten Expertinnen zum Beispiel, wenn man das jetzt ausprobieren möchte, dass man das mal 1-2 Monate lang so ein Programm testet. Und eigentlich müsste man dann auch den gesamten Zyklus eben in einer App dokumentieren, eben auch einen Ovulationstest machen oder mehrere, um zu wissen, wann genau der Eisprung ist. Vielleicht sogar die Temperatur überwachen. Also das ist auch immer ein guter Marker für den Hormonstatus. Und dann hat man zumindest eine genauere Vorstellung davon, wo man sich jetzt wirklich im Zyklus befindet. Dann einfach mal hineinspüren und schauen, fühle ich mich wirklich besser? Wenn ich das Training da anpasse, ist es dieser Aufwand wert. Wenn nicht, dann kann man einfach wieder zum alten Trainingsprogramm zurückkehren. Also den Hormonen wird das dann nichts ausmachen.
Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es klingt schon nach sehr, sehr viel Aufwand.
Ja, also wenn man so ein Typ ist, dann denke ich, passt das sicher. Aber wenn man so ist wie ich zum Beispiel, dann ist es für viele uns ja eh schon schwierig genug, überhaupt unter der Woche ein normales Training zu absolvieren, das gar nicht auf den Zyklus abgestimmt ist. Eben was die Wissenschaft bisher schon bestätigt hat, ist, dass regelmäßiger Sport, wie wir alle wissen, den allgemeinen Gesundheitszustand verbessert und eben auch positive Auswirkungen einfach auf die Regel hat und eben Regelschmerzen verringern kann. Das hatten wir schon. Es spricht also grundsätzlich nichts dagegen, Sport zu machen in der Phase, aber es muss halt dann nicht immer genau das Training für die Follikelphase sein. Ich glaube, da kann man dann oft eh ganz gut spüren, bin ich heute energiegeladen oder nicht, ist vielleicht auch schon ein guter Indikator. Und wer sich nicht gut fühlt, ja, ist eh auch irgendwie logisch, sollte wirklich auf den Körper hören und sich nicht zum Sport zwingen. Für ganz viele Frauen sind Regelschmerzen etwas total Ungutes und ganz krasse Schmerzen sind auch wirklich nicht normal. Da helfen oft nur im Bett bleiben, Schmerzmittel, Wärme oder eben Hormonbehandlungen, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber das ist dann wirklich ein Thema für eine eigene Folge.
Ja, wir reden ja seit Jahren eigentlich über eine Folge über Endometriose. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es bald. Aber ja, auch die Stimmung und die Psyche, die haben wir schon am Rande angedeutet. Und ich glaube, das kennen viele Frauen aus ihrem Alltag. Also kurz vor der Periode haben viele das Gefühl, die Welt geht unter, alles ist scheiße und dann ist irgendwann klar, ah, das war mein Zyklus. Welche Auswirkungen gibt es denn?
Ja, also wie gesagt, ich bin keine Expertin, es wäre jetzt wirklich gut, da eine Gynäkologin oder eine Hormonexpertin da sitzen zu haben. Aber was ich so aus der Recherche sagen kann, ist ja, die Hormone haben einen Einfluss. Eben in dieser Lutealphase vor der Regel sinkt der Progesteronspiegel, was eben zu Stimmungsschwankungen führen kann. Und da gibt es dieses oft bekannte PMS, also das prämenstruelle Syndrom, das eben mit Gereiztheit, Angst, Unruhe, Wutausbrüchen, Stimmungsschwankungen und Depressionen, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten und Schlaflosigkeit einhergeht. Aber auch eben so körperliche Sachen wie Schmerzen und Wassereinlagerungen sind da natürlich auch eine Folge oder können eine Folge sein. Das ist recht vielschichtig, aber schon auch anstrengend, so wie das klingt. Und im besten Fall hören diese Beschwerden dann auch mit oder nach der Menstruation auf und dann geht es auch wieder ein bisschen bergauf. Und das betrifft nicht wenige Frauen, also ich habe gelesen, 20-50% der Frauen im gebärfähigen Alter. Eine besonders schwere Form von PMS ist die sogenannte PMDD oder PMDS, wird es häufig abgekürzt, die prämenstruelle Dysphorie. Und da ist die Stimmung wirklich merklich gedrückt. Also die Frauen fühlen sich dann auch instabil. Ich habe sogar von Selbstmordgedanken gelesen. Also das geht dann wirklich in eine ganz krasse Richtung. Daran leiden etwa 5% der Frauen. Und bei diesen ganzen Stimmungsschwankungen und stärkeren Ausprägungen werden auch immer wieder Antidepressiva so zyklisch verschrieben. Was zumindest ein Lichtblick ist, ist, dass eben in den anderen Phasen des Zyklus sollte es den Frauen und menstruierenden Personen dann wieder besser gehen. Und das dürfte eben mit den Hormonen und diesem gesteigerten Energielevel zusammenhängen. Also Östrogen steht auch in einem positiven Zusammenhang mit der Serotoninproduktion. Also das bedingt sich da ein bisschen. Unsere Glückshormone sind das ja. Und ich habe auch gelesen, dass eben manche davon berichten, aber das sind eben nur Anekdoten, dass sie in der Follikelphase, also nach der Blutung, sozialer und offener für Neues sind.
Klingt doch gut. Du hast vorher schon angesprochen, dass der Zyklus auch den Schlaf beeinflussen kann, aber auch der Schlaf den Zyklus vielleicht. Was weiß man dazu?
Ja, also eben, es kann sich beeinflussen. Zum Beispiel schlafen manche Frauen mit einem erhöhten Östrogenspiegel, also rund um den Eisprung, besser. Das heißt aber auch umgekehrt, wenn der Östrogenspiegel sinkt, kann die Schlafqualität abnehmen. Und in der Lutealphase, wo eben der Progesteronspiegel dann sehr hoch ist, ist es für manche schwieriger einzuschlafen oder überhaupt durchzuschlafen. Und es wird auch mit einem verringerten Tiefschlaf in Verbindung gebracht. Das haben wir jetzt da gar nicht so besprochen, weil es eigentlich ein bisschen zu weit geht, aber trotzdem auch eine Schwangerschaft oder eben die Zeit nach dem gebärfähigen Alter, also die sogenannten Wechseljahre, können den Schlaf beeinträchtigen. Und was man natürlich schon auch dazu sagen muss, ist, dass schlechter Schlaf oder zu wenig Schlaf oder Schlafveränderungen durch jetzt eine Zeitverschiebung wiederum den Zyklus beeinflussen können.
Ein spannendes Wechselspiel. Ja. Aber ist jetzt das Fazit des Cycle Syncings, wenn es nicht unbedingt hilft, schadet es auch nicht?
Jein, würde ich sagen. Also das Positive ist mal, dass Frauen dadurch ein besseres Körpergefühl bekommen, dass sie vielleicht auch achtsamer mit sich umgehen. Und da spricht jetzt eigentlich wenig dagegen, würde ich sagen. Expertinnen, die dazu interviewt wurden, befürworten eben, dass sich Frauen mehr mit ihren Zyklen auseinandersetzen, dass sich irgendwie anschauen, okay, wie funktioniert das Ganze eigentlich und versuchen, das besser zu verstehen. Oder eben das Training mal langsamer angehen, sanfter mit sich sind und jetzt vielleicht nicht durchbeißen bei einem Training. Ich würde sagen, das ist eine positive Entwicklung. Und es schadet sich ja auch nicht, wenn man sich bewusster macht, jetzt abseits von diesen Workouts, wie man sich fühlt, in welcher Phase des Zyklus. Also da gibt es schon einen Wissenszuwachs oder eine gewisse Körperkompetenz, hat es eine Forscherin in der New York Times genannt.
Ich finde es auch spannend, dass man quasi nicht mehr so akzeptiert, so geht's mir halt heute, sondern sich auch so ein bisschen damit auseinandersetzt, warum geht's mir so. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, oder?
Ja. Und eben auch akzeptiert, dass das nicht immer alles normal sein muss, so genau, wie du sagst. Also es gibt ja auch schon einige Länder, wo es diese Freistellung gibt, wenn man sehr starke Periodenschmerzen hat. Ich finde, das geht schon in diese Richtung auch ein bisschen.
Genau, nicht mehr einfach immer die Schmerzen aushalten und durchbeißen, weil das gehört dazu, sondern schauen. Was gibt es denn noch so für ein Aber? Es hat jetzt so geklungen.
Also Expertinnen warnen schon davor, dass diese Anleitungen, wenn man die sehr strikt quasi einhält, wann man jetzt was in welche Zyklusphase essen oder zu trainieren hat, den Frauen vermittelt, dass das schon quasi religiös befolgt werden muss. Also so nach dem Motto so und nicht anders. Das haben wir ja eh schon oft besprochen. Gerade alles, was in diese extreme Richtung geht und keine Variation zulässt, ist nicht gut. Eben, wie wir es schon gesagt haben, auch deshalb, weil nicht alle Frauenkörper gleich sind und eben Abweichungen von dieser sogenannten Norm auch eben ganz natürlich sind und man dann nicht das Gefühl haben soll, ich bin jetzt irgendwie falsch. Und es gibt da auch sehr viele Fehlinformationen, gerade auf Social Media. Ich denke auch, dass Frauen, die jetzt irgendwie so abnehmen wollen und einem ungesunden Körperbild nacheifern, wäre jetzt auch nicht gut.
Und ich glaube, man muss einfach immer vorsichtig sein bei solchen Themen der totalen Selbstoptimierung. Also jetzt optimieren wir uns auch noch den Zyklus und was kommt dann als nächstes? Also ich glaube, man sollte es immer so mit ein bisschen Abstand vielleicht betrachten, ja?
Ja, total. Weil es gibt zum Beispiel auch so Empfehlungen für die Ernährung in diesen Apps. Das haben wir jetzt gar nicht so konkret angesprochen. Da ist schon auch Vorsicht geboten, weil da werden Ratschläge gegeben, die nicht wissenschaftlich gedeckt sind. Zum Beispiel, dass irgendwie Kurkuma gegen Regelschmerzen hilft. Aber es gibt halt überhaupt keine handfesten Beweise dafür. Diese ganzen Ratschläge hätten jetzt den Rahmen von diesem Podcast gesprengt und würde ich auch lieber mit ExpertInnen besprechen. Aber grundsätzlich ist eine ausgewogene Ernährung immer empfehlenswert. Dazu hatten wir ja schon eine Folge. Und man kann schon auch mit der Ernährung die Psyche ein wenig unterstützen. Und das kann vielleicht auch bei Stimmungsschwankungen hilfreich sein. Da gibt es auch etwas von uns zum Nachhören.
Ja, und vielleicht insgesamt einfach genau anschauen, welche App man sich darunter lädt. Die sind, wie du sagst, nicht immer so ganz wissenschaftlich fundiert, nicht immer super seriös und vielleicht auch noch so ein bisschen sich den Datenschutz überlegen, was passiert mit den Daten, die ich dieser App gebe.
Auf jeden Fall. Wichtiger Punkt. Danke, Franziska.
Ja, mit Mai starten wir wieder einen Themenmonat. Der letzte Themenmonat war im Februar. Es ging um Freundschaften. Im Mai starten wir mit dem Beziehungsmonat. Wir schauen uns ganz viele unterschiedliche Aspekte an. Wir freuen uns natürlich über Themenvorschläge von euch zu Beziehungen, auch zu anderen Themen an besserleben@derstandard.at. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr uns abonniert.
Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
Ich bin Franziska Zeudel.
Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Baba.
Ciao.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.